Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Zum dritten Mal diese Woche. Einiges los, aber ich meine, der Draft ist durch. Cade Cunningham ist die Nummer 1. Die ganz große Überraschung gab es also nicht. Auch den ganz großen Trade, also zumindest einen der erwarteten großen Trades gab es nicht. Lillard, Beal, Simmons, alle noch da. Nur der Laker musste seinen Durst nach Aufmerksamkeit mal wieder stillen. Russell Westbrook spielt jetzt mit LeBron. Es wird schön, es wird interessant. Wir sprechen natürlich drüber und deshalb sitzt er mir auch wieder gegenüber. Der, ich wollte eigentlich sagen, niemals Unrasierte, aber heute ist er unrasiert. Auf jeden Fall sein Name.
Ole Frerks.
Mein Name ist wiederum Max Marbeiter und Ole, die allererste Frage, geschaut oder nicht?
Nee, nicht geschaut. Wenn man keine Schicht hat und das eigene Team keinen Erstrundenpick hat, dann kann man sich das auch mal genüsslich am Morgen dann reinpfeifen, was so passiert ist. Auch wenn ich natürlich dann realisiert habe, okay, ist natürlich wieder auch ziemlich viel passiert, ja. So wie das ja immer ist, aber da ich heute dann im späteren Verlauf des Tages noch arbeiten muss, dachte ich mir, dann gönne ich mir die Pause.
Der gesündere Ansatz auf jeden Fall. Ja, mir ging es ähnlich. Aber es ist dann doch immer so, dass man dann morgens so erstmal so ein bisschen, es dauert ein bisschen, bis man alles gerade gerückt hat, was so über die Nacht passiert ist. Und bis man dann so, und man ist eigentlich schon eine halbe Stunde gefühlt am Schauen und plötzlich, oh, da war ja doch noch was.
Und ich glaube, ich bin auch in der Nacht ein, zwei Mal schreckhaft wach geworden, so ja. Unterbewusst. Oh, Westbrook ist getradet. So weiß ich, aber wahrscheinlich. Ich wusste es nicht, aber es ist wahrscheinlich dann. Ja, das Unterbewusstsein spielt da einfach eine starke Rolle. Wird auch, wie man so schön sagt, zum dritten Bein manchmal.
Ja. So ist es. Die Erde bebte, glaube ich, leicht, als dieser Trade vonstatten ging. Auf jeden Fall wird's interessant. Wie gesagt, deswegen natürlich der Trade auch unser erstes großes Thema. Dazu sprechen wir über den Draft. Wir werden jetzt nicht alles, jeden einzelnen Pick irgendwie komplett auseinandernehmen. Wir hatten ja am Mittwoch erst so unsere persönliche Meinung so zu allen Picks, beziehungsweise zu allen Prospects oder zu einigen Prospects. Und jetzt gehen wir so ein bisschen einfach durch, was für uns so hängen geblieben ist, was für uns interessant ist. Natürlich vor allem Ayo Dosunmu, Hometown Kid, der neue Derrick Rose sozusagen. Hoffentlich so die ersten Jahre Derrick Rose. Und ansonsten, genau. Und bevor wir einsteigen, natürlich ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Denn unter patreon.com/korbjäger-podcast und korbjäger mit. Krass, wenn ihr jetzt mit 1,5 Geschwindigkeit gehört habt, dann war es jetzt gerade richtig schnell.
Ne? Ja. Schon. Gehörst du auch zu den Leuten, die Podcasts in anderthalbfacher Geschwindigkeit hören?
Nein, tatsächlich nicht, weil ich bin sowieso, meine Aufmerksamkeitsspanne ist nicht die allerhöchste. Und wenn es dann noch doppelt oder beziehungsweise 1,5-fach so schnell ist, dann kriege ich, glaube ich, endgültig nichts mehr mit. Von daher, dann könnte ich es mir auch sparen.
Ein Eichhörnchen.
So, ja. Ja. Ja, genau so. Auf jeden Fall, eigentlich wollten wir euch erzählen, dass ihr, solltet ihr es noch nicht wissen, was bei den meisten von euch nicht der Fall sein dürfte, aber wir wollen auf Nummer sicher gehen. Deshalb auf unserer Patreon-Seite, und übrigens dieses AE von Ole war komplett richtig, auf unserer Patreon-Seite könnt ihr uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt's extra Content. Also diese beiden extra Folgen, die wir jetzt diese Woche angesichts Draft und angesichts Mailbag über den normalen Feed laufen lassen, wären normalerweise ein Fall für Patreon. Wird dann auch wieder so sein. Allerdings könnte es in den nächsten Wochen und Monaten etwas anders laufen als gewohnt. Stimmt's?
Ja, also was damit gemeint ist, ist, dass sich bei mir eine Schaffenspause ankündigt, die ich aber nicht genau terminieren kann, weil wir im August Nachwuchs erwarten und da aber natürlich das genaue Datum noch nicht kennen. Wenn sich dann aber kurzfristig etwas meldet, dann bin ich kurzfristig weg für eine Weile. Das ist quasi das Announcement. Wir werden uns früher oder später dann zurückmelden, aber eine Schaffenspause ist Pflicht.
Es ist der schönste aller Gründe natürlich. Also mein Glückwunsch hast du natürlich schon lange. Und ich werde dann natürlich versuchen, dass wir in die Zeit so gut wie möglich überbrücken. Kann es natürlich auch nicht garantieren. Und um die ganze Sache noch ein bisschen zu verkomplizieren, weil ich meine, wir sind hier einfach ein Herz und eine Seele. Deswegen schließe ich mich direkt an. Bei uns steht dann im September Nachwuchs an und ich werde dann natürlich auch eine kleine Pause einlegen. Und so, genau. Ich denke, bis Saisonstart sind wir dann wieder so relativ normal unterwegs. Ob wir beiden dann normal sind, wobei, wie gesagt, ich meine, die Schlafenszeiten oder Nicht-Schlafenszeiten von Babys funktionieren eigentlich, glaube ich, relativ gut beim NBA-Spielplan. Von daher, also ich sehe mich schon mit meinem Kleinen dann einfach immer NBA gucken.
Naja. Ist bei mir eigentlich tatsächlich auch der Plan. Und ich glaube, wir können ja dann auch einfach Podcast zu viert aufnehmen.
Würde ich auch sagen. Ich glaube, die haben dann auch schon einiges zu sagen. Und ich habe beim Geburtsvorbereitungskurs ja gelernt, dass Babys gern rot sehen, weil das ja so quasi die Farbe ist, die sie im Bauch mitbekommen. Das heißt, Jordan-Trikot, er wird nur in Jordan-Trikot und natürlich dann P. Willy-Trikot gehüllt würde ich sagen.
Selbstverständlich. Ist es mittlerweile, hast du das mittlerweile bestellt?
Ich habe es noch nicht bestellt, aber ich bin kurz davor. Es wird passieren. Ich werde es wahrscheinlich auch in Rot bestellen erstmal und so. Ja, wir werden sehen. Genau, auf jeden Fall so, die nächsten Wochen werden etwas ungeplanter. Wir versuchen, es so gut wie möglich zu überbrücken, aber genau.
Es hat in dem Fall gute Gründe, sozusagen.
Es hat die besten Gründe.
Nicht der reinen Faulheit geschuldet.
Genau. Also wir liegen dann nicht irgendwo auf Barbados und schlürfen Cocktails, sondern...
Wobei,
vielleicht. Gut, damit zum Sportlichen. Wie gesagt, es war einiges los. Die Lakers. Es wurde viel spekuliert. In den letzten Tagen wurde eigentlich eher spekuliert, dass Buddy Hield Ziel der Lakers sein könnte, was ja auch durchaus sinnvoll erschien. Jetzt ist es dann doch Russell Westbrook geworden. Die Spieler, die gegangen sind von den Lakers, waren schon auch mehr oder weniger diejenigen, die im Gespräch waren. Also sie haben abgegeben Kyle Kuzma, Montrezl Harrell, der seine Option gezogen hat, wie Ole ja auch schon ihm netterweise geraten hatte. Und Kentavious Caldwell-Pope plus der Nummer 22 Pick in diesem Draft. Dafür bekommen die Lakers Westbrook einen Zweitrunden-Pick 2024 und einen Zweitrunden-Pick 2028. Und jetzt muss man natürlich schon sagen, als die Gerüchte aufkamen, die Lakers könnten sich an Westbrook interessieren, kann man natürlich einerseits sagen, das ergibt einerseits irgendwie Sinn, weil ja immer dieses Problem war, was passiert, wenn LeBron mal nicht spielt und Westbrook kann eine Offense ja schon ganz allein irgendwie mehr oder weniger am Laufen halten, wobei ja in Washington das Offensive Rating auch runterging, wenn Beal saß und nur Westbrook gespielt hat. Jetzt hat er Davis noch an seiner Seite. Das könnte also funktionieren. Die Frage, die ich mir jetzt halt stelle, einerseits wird's eng auf dem Feld,
ja,
wenn die drei zusammenspielen. Also weil ja alle drei dann doch eher Richtung Korb tendieren, auch wenn Davis ja während des Championship Runs seine, also vor allem von draußen extrem gut war, was ja ein Riesenfaktor war. Aber wie sieht es dann genau aus, wenn die zusammenspielen? Zumal ja dann auch die Kollegen, die jetzt irgendwie für Spacing gesorgt hätten oder einer der Kollegen mit KCP plus dann noch Defense gebracht hat, ja dann auch irgendwie weg sind. Und ich weiß nicht, The Ringer hat, glaube ich, geschrieben, sie haben ihr größtes Problem mit einem noch größeren Problem gelöst, sozusagen. Fand ich irgendwie eine ganz, ganz interessante Sache, eben diese Creation abseits von LeBron. Aber was machst du draus aus dem Trade?
Ja, also es ist einerseits ein bisschen die Frage, was sie jetzt halt noch machen können, weil, also sie haben ja, und also Kuzma würde ich da auch mit reinnehmen, weil der und KCP waren letztes Jahr die beiden Spieler, die meisten Dreier getroffen haben. Also es gab drei Spieler im Kader, die über 100 Dreier getroffen haben. Der einzige, der jetzt noch von denen da ist, ist LeBron, der halt irgendwie auch der wichtigste Playmaker ist. Und ich glaube, wenn Westbrook im Team ist und die beiden zusammenspielen, dann wird das vielleicht auch ein bisschen bedeuten, LeBron ein bisschen mehr abseits des Balles und ihn auch ein bisschen mehr schon, einfach weil Westbrook keine Off-Ball-Bedrohung darstellt. Aber ja, du hast ja LeBron nicht in erster Linie, damit er ein Floor-Spacer ist. Und deswegen wird jetzt halt eine relativ wichtige Frage. Einerseits, wie schaffen sie auf den beiden Positionen, die dann in der Starting Five quasi noch offen sind, wie schaffen sie es da, irgendeine Form von Spacing zu integrieren? Also wie Schröder ist da ja jetzt auch nicht derjenige, der da konstant den Dreier reinbringt. Das heißt, da müsste man dann auch davon ausgehen, entweder der geht einfach oder es gibt ein Sign-and-Trade, wo man dann noch versucht, irgendwas zu bekommen. Ansonsten gibt es nur noch die Taxpayer-Mid-Level-Exception, um da noch Leute reinzuholen. Und man hat halt auch jetzt nicht unbedingt Perimeter-Defense reingeholt, die da jetzt so richtig den Namen verdient. Also man hat natürlich mit Davis, der dann vielleicht ein bisschen mehr auf die 5 rückt. Also gehe ich ehrlich gesagt von aus, weil Westbrook holst du eigentlich nicht, wenn du dann auch noch einen traditionellen Center hast. Also er hat ja über die letzten Jahre seine besten Werke eigentlich gehabt, also vor allem in Houston, als Four-Out um ihn herum gespielt wurde, sodass er eigentlich derjenige war, der am nächsten am Korb agiert hat und da halt seine Athletik und sein Tempo einbringen konnte und so. Und deswegen gehe ich davon aus, dass man mehr LeBron auf der 4 und Davis auf der 5 sehen wird. Aber dann ist halt so ein bisschen die Frage, wie besetzt man diese weiteren Positionen? Wie kriegt man da Perimeter-Defense rein? Ich denke, sie müssen Caruso halten, weil der halt so diesen Defensiv-Aspekt ein bisschen mit reinbringt, aber ist auch kein guter Schütze. Also diese Aussage von wegen, es löst ein Problem, weil das tut's, es gibt einen weiteren Playmaker, so das ist natürlich auch richtig. Jemand, der auch, obwohl er nicht mehr ganz so diese Geschwindigkeit hat, wie er sie noch vor ein paar Jahren hatte, trotzdem noch jemand ist, der wirklich einen großen Druck auf die gegnerische Defense ausübt. Das tut Westbrook, also das Das ist ja wirklich der Fall. Es kreiert aber auch ein paar neue Probleme und das halt auch nicht das erste Mal. Es hat ja auch Gründe, dass Westbrook jetzt dann innerhalb von 4 Jahren für sein 4. Team spielt, weil es einfach auch nicht ganz leicht ist, um ihn herum ein funktionierendes Team zu bauen. Und er ist dann natürlich jetzt bei den Lakers nicht der wichtigste Spieler, aber wenn du ihn hast, dann musst du ihm schon auch den Ball geben, weil sonst bringt es dir halt eigentlich nicht so viel, Westbrook zu haben. Ja. Und da ist halt so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das hin, da drumherum ein Team zu bauen, was da wirklich funktioniert. Und ich muss sagen, so auf den ersten Blick oder so, wie ich jetzt zunächst darüber nachdenke, sehe ich es schon eher kritisch. Also einerseits ist es halt so ein bisschen auch diese Lakers-Denke, die ich auch irgendwo verstehe, dass man halt immer sagt, okay, große Namen, viel Talent, wir integrieren das irgendwie. Und also ich meine, wenn man jemanden wie LeBron hat, der ja also auch wirklich schon sehr vielen Spielern dazu verholfen hat, irgendwie zu funktionieren, sage ich mal, dann ist es ja auch irgendwo legitim, dass man darauf hofft und denkt so, wenn der zu uns kommt und wir sehen dieses Talent, dann kriegen wir das schon hin, weil der will auch gewinnen, ne? Das ist auch so ein energischer Typ, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber rein sportlich, rein spielerisch sehe ich es schon kompliziert. Also es kann funktionieren, aber muss nicht. Und ich glaube, es muss noch ein bisschen was passieren, damit es funktionieren kann. Und wie das vonstatten gehen soll, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also man hat ja noch so ein paar eigene Entscheidungen, ein paar Leute, wo man, denke ich mal, auch zu Einigungen kommen wird. Also Markieff Morris wird man wahrscheinlich ja günstig halten können. Wie gesagt, Caruso ist wichtig. Jalen Horton Tucker bin ich mal gespannt. Aber man ist da dann immer noch relativ weit weg von einem kompletten Kader. Ja, Matthews auch noch. Und wie sie das jetzt dann gelöst bekommen und wie sie diesen Kader auffüllen, das wird halt echt eine spannende Frage. Weil erstmal, also wenn man jetzt diese drei hat, natürlich hat man da überbordendes Talent. Aber der Fit ist jetzt nicht komplett offensichtlich. Also man braucht da schon noch einiges, damit das funktionieren kann. In erster Linie halt Spacing.
Ich finde den Faktor, also wie du den Kader jetzt aufführst, finde ich eigentlich ganz interessant. Oder habe ich mir dann auch gedacht, weil du hast halt viel abgegeben, du bekommst jetzt einen Spieler und dann, ja eben, musst du ein bisschen schauen, wie du das Ganze ergänzt. Zumal du ja irgendwie, und du hast es ja auch schon angesprochen, also dass jetzt da irgendwie noch ein zweiter Center, wie sie ja schon gern gespielt haben, was ihnen ja auch gerade während der Playoffs 2020 irgendwie sehr geholfen hat, mit der Physis, die sie halt irgendwie hatten, plus dann eben Davis Shooting. Das könnte ich, also das finde ich jetzt ganz interessant, ob dass sie sich vielleicht davon so ein bisschen abkehren, vielleicht auch mit im Eindruck der letzten Playoffs jetzt gegen die Suns. Also natürlich haben wir auch schon oft drüber gesprochen, gab diverse Faktoren, weshalb es gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber dass vielleicht dann Davis auch sagt, okay, jetzt vielleicht vermehrt, ist es okay, vermehrt auf die 5. Und LeBron dann auch, ich meine, LeBron, seine Aussage, er wird nie wieder bei 100% sein. Wir wissen, LeBron dramatisiert gerne und wir wissen nicht, was genau danach passiert. Aber trotzdem, man hat gesehen, so in den Playoffs jetzt, wenn er diese Explosivität nicht hat, dann tut auch er sich teilweise schwer, beziehungsweise dann fehlt es dem Team halt auch an Tiefe sozusagen im Angriff. Also da fehlt halt einer, der zum Ring kommen kann. Und da hast du mit Westbrook jetzt natürlich schon jemanden. Das heißt, vielleicht ist auch wirklich der Plan oder die Idee der Lakers, die Statik irgendwie komplett zu verändern. Aber ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich meine, mit Westbrook ist ja auch immer so dieses Thema, dass er also so per Default sozusagen den Ball in der Hand braucht und die Offense irgendwie so sehr, sehr um sich herum sammelt, weil er halt einfach Offball nicht wahnsinnig viel funktioniert oder nicht wahnsinnig gut funktioniert. Also A, sich nicht viel bewegt und B, halt auch einfach kein guter Schütze ist. Also ich glaube, irgendwo habe ich gelesen, ich glaube auch bei The Ringer, dass er eigentlich, was die Statistiken angeht, einer der oder vielleicht sogar der schlechteste High-Volume 3-Punkt-Schütze der Liga-Geschichte ist oder werden könnte. Ich glaube,
nur Charles Barkley ist schlecht, genau. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie man die Parameter dann verschiebt, weil bei Westbrook das Volumen natürlich sogar noch mal ein bisschen höher ist, glaube ich, über viele Jahre.
Genau, und es soll jetzt gar nicht darum, also das gar nicht irgendwie darum gehen, jetzt irgendwie so schlecht einzuordnen wie möglich, aber es ist natürlich schon was dir dann fehlt und was dann halt, also dann kann man natürlich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, in einem Team mit LeBron zu sagen, okay, wir geben die Offense jemand anderem in die Hand, weil, oder wir holen jemanden, der eigentlich die Offense anleiten muss, beziehungsweise die Offense bestimmen muss. Und natürlich kann LeBron Offball spielen, aber und vielleicht ist es eher, wie gesagt, nimmt dann wiederum Last von LeBron, er kann sich ein bisschen mehr ausruhen, er kann vielleicht ein bisschen mehr, ja, kommt vielleicht öfter in Positionen, oder kann dosierter spielen, sagen wir es mal so. Ja. Also, wenn es dann drauf ankommt, kann sein, das, was er dann bringt, in der entscheidenden Situation am Ende deines Spiels oder halt während kann irgendwelche Runs initiieren und kriegt dann vielleicht wieder mehr Pausen. Also das kann irgendwie schon sein, dass sie da irgendwie so ein bisschen danach sind. Nur ist halt der Punkt bei Westbrook, du warst jetzt in den letzten Jahren, Wobei es ist auch ein bisschen unfair eigentlich, weil ich meine, der Run der Wizards am Ende war auch schon, war jetzt nicht, also beruhte auch oder hatte, daran hatte er auch seinen Anteil. Also von daher.
Ja, einen sehr großen, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also sozusagen, ja, mit Westbrook gewinnst du nichts oder gewinnst du keine Spiele. Klar, in den Playoffs wird es ein bisschen schwierig, aber dann hast du wiederum LeBron. Also ich finde die Konstellation interessant. Also es ist trotzdem irgendwie, es ist nicht klar, wie es funktioniert und es gibt, glaube ich, schon Ansätze, dass es ihnen an gewissen Stellen helfen kann. Ich sehe es auch eher kompliziert, aber auf eine komische Art und Weise kann da schon auch, können sie schon auch davon profitieren, denke ich. Und dann ist halt, wie gesagt, die Frage ist halt, wer außenrum verlängert, beziehungsweise wen sie außenrum noch holen können, also an Shooting dann eben. Und eben, ob sie halt wirklich die Statik ihres Spiels halt irgendwie mehr oder weniger drehen und halt dann eher Smallball spielen und Davis dann sozusagen in Ayton macht.
Ja, ich meine, das ist halt so ein bisschen die Frage, weil, also es hatte ja seine Gründe, warum sie das die letzten Jahre kaum gemacht haben. Und
absolut.
Da Davis jetzt gerade auch wieder eine Saison mit vielen Verletzungen hatte, wird man wahrscheinlich auch nicht sagen, so jetzt ist es irgendwie der beste Plan, dass wir ihn in der Regular Season reiten. Also natürlich wird die beste Version der Lakers wird, ich meine, das war auch letzte Saison schon so und das wird kommende Saison auch so sein, wird mit Davis auf der 5 sein. Aber ich bin echt gespannt, inwieweit man sie dazu bereit ist, das während der Regular Season halt auch schon wirklich viel zu spielen. Und dann ist halt wirklich die Frage, wie effizient ist dann Westbrook, wenn er doch mehr mit echten Centern spielen muss? Weil, also ich meine, da ist jetzt momentan natürlich auch komplett offen, wie sie das machen, weil Gasol ist, glaube ich, Stand jetzt der einzige Center, der unter Vertrag steht für kommende Saison, der aber auch irgendwie über das Karriereende nachdenkt und nicht so richtig glücklich war bei den Lakers. Es gibt halt die Drummond-Frage. Aber wie es da weitergeht und welche Ressourcen man wie einsetzt, das wird jetzt halt total spannend. Deswegen, bin ich mal gespannt, wie sie das so einsetzen über die nächsten Wochen. Und es wurde ja, also da haben wir auch am, ich weiß nicht, ob am Mittwoch oder am Montag, auf jeden Fall diese Woche haben wir auch drüber gesprochen, dass es diese Möglichkeit gab, für Buddy Hield zu traden. Und wenn ich das jetzt so gegenüberstelle, was sie jetzt gemacht haben und was sie da gemacht hätten, was halt wahrscheinlich gewesen wäre, Harrell plus Kuzma plus auch diesen Pick, aber halt keinen KCP abgeben und dafür jemanden zurückbekommen, der natürlich mit dem Ball nicht so viel anfangen kann wie Westbrook, der auch nicht so ein Standing in der Liga hat, der aber vom Fit her viel einfacher zu integrieren wäre. Da frage ich mich halt, ob man nicht so einen Deal besser gemacht hätte. Ist dann natürlich auch immer die Frage, ob das andere Team da auch bereitwillig mitgemacht hätte. Also es spielen ja immer mehrere Faktoren mit rein. Man kann das ja nicht 1-1 aufeinander legen, aber wenn das quasi so auf dem Tisch lag, dann hätte ich jetzt gesagt, der Deal macht wahrscheinlich mehr Sinn, weil es gibt viele Point Guards auf dem Markt. Es gibt viele, die nicht über 40 Millionen verdienen und das nächstes Jahr dann auch noch, die vielleicht aber auch dir ein bisschen was davon geben können. Und dafür hast du dann vielleicht auch noch einen Shooter und hast ein bisschen weniger positionelle Komplikationen, die jetzt halt einfach entstehen. Aber jetzt haben wir es gemacht. Ich bin mal gespannt, wie es funktioniert. Also so rein vom Fit wird es halt spannend und von der Kaderzusammenstellung sowieso. Aber lass uns vielleicht auch noch kurz über die.
Also ganz kurz zu den Lakers. Also ich finde, was du gerade gesagt hast, beziehungsweise zu diesem Heal-Deal, die Frage ist halt einfach, wie du besser dastehst. Mit Westbrook oder mit KCP, Heal und auch im Endeffekt vielleicht einfach nur Dennis Schröder, den du erhalten könntest.
Ja.
Weiß man natürlich nicht, was hinter den Kulissen abgelaufen ist, beziehungsweise wie weit man mittlerweile auseinander ist oder ob eigentlich dann irgendwie schon klar ist, dass es irgendwie nicht weitergehen soll, weil irgendwie gewisse Dinge vorgefallen sind oder weil man sich einfach nicht eins ist oder weil man einfach nicht voneinander überzeugt ist, haben wir ja keinen Einblick. Aber im Endeffekt, also für mich, wie du sagst, der Fit von Hield war natürlicher und dann eben, du hattest ja die Möglichkeit, mit Schröder einen zu haben und auch das habe ich ja gesagt, als wir über diesen Trade gesprochen haben, der Recency Bias ist jetzt halt extrem mies gelaufen oder ist jetzt extrem mies und du hast halt, aber trotzdem, wie gesagt, es gab halt diese ganz schlechte Phase vor den Playoffs und es gab halt Faktoren, die damit reingespielt haben. Nicht, dass es alles dann irgendwie entschuldbar, dass alles erklärbar ist und dass es trotzdem eigentlich alles perfekt gewesen wäre, aber ja, hätte mir so vom Aufbau her auch besser gefallen, aber jetzt ist es spannend, auf jeden Fall. Und Wizards sind auch spannend, weil die große Frage ist natürlich, was bedeutet das jetzt für Beal? Im Endeffekt, oder? Oder für die Ausrichtung der Wizards? So im ersten Moment sagst du, okay, sie geben Superstar ab, so okay, Rebuild. Aber andererseits, du bekommst jetzt ein runderes Team, oder? Ja,
also Letztendlich ist es ja, das, was sie jetzt dann haben, ist wahrscheinlich eine etwas bessere Version als das Team, was sie vor 2 Jahren hatten, als Wall die ganze Zeit verletzt war und die Version, bevor Wall dann für Westbrook eingetauscht wurde. Also es ist natürlich kein gutes Team. Es ist ein bisschen tiefer, ein bisschen anders. Es gibt ein paar junge Talente. Ich glaube, im Großen und Ganzen wird das vielleicht gar nicht so große Auswirkungen darauf haben, was Beal analysiert, weil ich finde, das ist jetzt sportlich kein großer Schritt nach hinten, aber auch kein großer Schritt nach vorne. Es ist eher so ein Zwischendrin. Aber was es halt gebracht hat, und deswegen sehe ich den Trade für die Wizards an sich trotzdem total positiv. Es ist halt, es gibt dir mehr Flexibilität, es gibt dir nochmal, also etwas Verjüngung. Also gerade in Person von Kuzma und auch dem Pick, den sie bekommen haben. Sie haben ja jetzt auch Aaron Holiday schon reingeholt, haben das Team so ein kleines bisschen verändert. Erstmal, dass man diesen Vertrag von Westbrook los wird und dafür sogar einen Erstrundenpick zurückbekommt. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass das noch geht. Und so, da würde ich erstmal sagen, das ist erstmal gute Arbeit vom Front Office. Aber ich glaube, wie gesagt, Big Picture-mäßig wird es jetzt, also wenn Beal nächste Saison ein richtig gutes Team haben will, dann wird er woanders hingehen müssen. Das ist einfach so. Und das wird wahrscheinlich auch noch die nächsten 2-3 Jahre mindestens so bleiben.
Ja, und ich meine, man muss halt sagen, also Bradley Beal macht sich auch Gedanken über seine Zukunft.
Sagen das deine Sources, oder was?
Sagen meine Sources, ja. Meine Antennen sagen das,
ja, okay.
Die ich Richtung Washington justiert habe.
Ja,
also im Endeffekt, ja, ich glaube, im Endeffekt ist ihm gar nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen, weil du hast jetzt halt einfach, du hast ein solideres Team sozusagen, vielleicht also ein breiteres Team sozusagen, mit vielleicht einem niedrigeren Ceiling, einfach weil du weniger Star-Power im Endeffekt hast und weniger Talent auch in der Spitze. Aber es könnte halt ein runderes Basketballteam sein. Also das glaube ich halt schon. Und dann, wie gesagt, sie haben Corey Kispert noch gedraftet. Jetzt. Damit
ein bisschen. Den amerikanischen Davis Bertans.
Genau.
Das ist gemein. Er kann ein bisschen verteidigen. Also laut allem, was ich von ihm gesehen habe, kann er tatsächlich verteidigen. Deswegen ist das ein bisschen gemein. Aber auch ein exzellenter Shooter.
Absolut. Ich habe übrigens gehört, so Mischung aus Joe Harris und Doug McDermott. So ein bisschen.
Ist ein guter NBA-Spieler. Also wenn er da hinkommt, das ist ein sehr guter NBA-Spieler.
Absolut. Und ja, also Shooting sollte vorhanden sein mit Beal, Bertans und Kispert. Und dann hast du noch KCP. Bin gespannt, was Kuzma in der neuen Rolle macht.
Und Kyle Kuzma, der sich Berichten zufolge ja auf einem Level mit Jason Tatum sieht. Also das kann er jetzt dann ja vielleicht auch abrufen.
Ja, und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema, Tapetenwechsel. Ja? Keine Ahnung. Ja. Also es ist halt irgendwie, Kuzma kam nach L.A., irgendwie hat in der ersten Saison angesichts einer relativ späten Draftposition irgendwie alle überrascht. Dann hat man irgendwie viel erwartet. Dann wurden die Erwartungen nicht so erfüllt. Dann irgendwie streaky geworden. Dann sich irgendwie nochmal, also nie als guter Defender gegolten. Dann auf einmal mit viel Einsatz gespielt und so ein bisschen der Hustle-Player gewesen, der immer noch keine konstante Offense gebracht hat. Und jetzt halt, aber halt immer so hin und her geschoben worden, auch von den Lakers. Also seine Rolle war nie so klar definiert. Also keine Ahnung, wie es bei den Wizards ist. Aber er kommt jetzt ja schon rein. Kommt jetzt ein neues Team, neue Struktur, neuen Star um sich rum. Muss ich nicht, also es ist nicht so klar, okay, wir müssen eine Meisterschaft gewinnen. Er hat jetzt nicht diese zwei großen Davis und LeBron neben sich und kann da vielleicht so ein bisschen, geht da vielleicht auch ein bisschen mehr auf, keine Ahnung. Ich persönlich würde ihn jetzt noch nicht auf einem Level mit Jason Tatum sehen, aber ich bin trotzdem gespannt, was für Kuzma drin ist jetzt in einem neuen Setting.
Ja, absolut. Also auch, wie sie ihn einsetzen, weil also ja, an sich haben sie ja auf den Forward-Positionen auch relativ viele Leute. Unter anderem mit Rui Hachimura, den designierten nächsten Franchise-Player sozusagen, ja, hat Bertans, Kispert und so. Also da sind ja schon einige Leute, aber also Kuzma wird da sicherlich seine Rolle spielen und bin auch mal gespannt, wie er sich da in einem neuen Setting dann macht.
Vielleicht bevor wir zum Draft kommen, dann nochmal ganz kurz die anderen Trades noch, oder? Das ist ja noch ein bisschen mehr passiert.
Absolut. Ich kann nicht behaupten, dass ich alles schon komplett auswendig gelernt habe, aber wir sind dabei.
Der Wolf hat mal wieder getradet. Ricky Rubio verlässt Minnesota zum zweiten Mal. Richtung Cleveland. Dafür kommt Taurean Prince, ein 2022 Second Rounder und gerade mit Bulls Vergangenheit Cash. Sehr interessant. Ja, anscheinend hat man, ich weiß gar nicht, ich glaube, die Cavs wollten tatsächlich Ricky Rubio und irgendwie zu sagen, unserem jungen Backcourt, wo ja nicht mal klar ist, ob sie jetzt Colin Sexton wirklich halten wollen, aber wir fügen ihm so ein bisschen Länge, Erfahrung, Playmaking, Ruhe und Defense hinzu, ist jetzt nicht die allerblödeste Idee. Also auch nicht, dass du jetzt sagst, du musst jetzt gewinnen, aber zumindest, also ich meine, wir hatten das ja auch bei den Suns letztes Jahr, also vorletztes Jahr, so, also ein Point Guard, der ein Spiel strukturieren kann, kann so einem jungen Team schon relativ gut tun, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja, tendenziell schon. Also zumal, also wer weiß, wer im Backcourt der Cavs alles bleiben wird, aber auch ja. Jemand, der halt in erster Linie nicht auf den eigenen Abschluss schaut, sondern genau. Mehr auf Struktur, so als Mentor, glaube ich, das ist schon irgendwie verständlich, auch wenn Rubio letzte Saison wirklich nicht gut war. Also ja. Das, was ich von ihm gesehen habe, war schon, also das wirkte schon, als würde er langsam ein bisschen in die falsche Richtung gehen. Andererseits hat er jetzt gerade vor ein paar Tagen bei Olympia mal wieder dominiert, weil er in der spanischen Nationalmannschaft einfach ein anderer Spieler ist als in der NBA. Und er ist ein cooler Typ. Also von daher, so das kann ich schon verstehen. Also es hat mich trotzdem schon ein bisschen gewundert, dass man dafür noch einen Second Rounder abgegeben hat, der potenziell ja sogar, glaube ich, ganz gut sein könnte, weil er halt von den Wizards kommt für nächste Saison. Das kann sich natürlich immer rächen, aber das ist erstmal das Kalkül ist, wir brauchen hier jetzt jemanden, der mehr so Mentor ist. Und ja, ich sehe schon, du willst jetzt wieder stänkern, weil du Draftpicks vollkommen überschätzt findest, weil du im Bulls Front Office arbeitest und die finden Draftpicks auch scheiße.
Hallo?
Aber ich sage dir, Draftpicks sind wichtiges Kapital.
Also, auf jeden Fall.
Selbst wenn sie dann für andere Trades irgendwann verwendet werden.
Auf jeden Fall. Da sind wir beim Selbstzweck des Draftpicks. Nein, aber also ich will gar nicht den Draftpick schlecht reden. Nur die Frage ist, was du, wenn du jetzt schon so einen jungen Kern hast und sie haben ja Evan Mobley gedraftet, den du ja, du bist der große Fan und der ein riesen Potenzial mitbringt. Das heißt, die einzige Frage, die ich mir dann stelle, wenn du jetzt sagst, okay, wow, Second Round ist viel in Anführungszeichen für Rubio, aber das, was der Rubio bringt, jetzt vielleicht nicht unbedingt diesen sportlichen Erfolg, dass du jetzt sagst, wir spielen jetzt direkt um die Playoffs mit. Ich glaube, das wollen sie auch gar nicht, beziehungsweise wir sind nächstes Jahr viel besser. Aber dieses, ja, so Habits sozusagen schaffen, gerade wenn du so ein Talent wie Mobley hast, gerade wenn du eigentlich vorher einen Backcourt hattest, der so ein bisschen komplizierter war, was die Teamchemie und das Zusammenspiel des Teams anging, ist, glaube ich, so, was jetzt die berühmten Soft Skills angeht, könnte ich mir vorstellen, dass es dann halt doch wertvoll ist, als im hinten raus dann eben noch ein Talent hinzuzufügen und aber eigentlich dann so ein bisschen, dass du nur so lose, wild umher schwebende Teilchen hast, die eigentlich nie so wirklich zusammengeführt werden. Ich sage jetzt nicht, dass Rubio das automatisch kann und dass es jetzt perfekt laufen wird, aber so den Gedankengang kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass du da einfach jemanden hast, einen mehr als soliden Typen, der auch auf dem Feld halt so ein bisschen der das Spiel versteht, der so ein bisschen Leitplanken vorgeben kann und dann halt den Jungen den Ball so geben kann, dass es für sie auch funktioniert und einfach so ein bisschen Struktur reinbringen kann. Auch nicht nur im Spiel, sondern auch im Training. Also das ist so ein bisschen mein Ding. Ja. Deswegen finde ich es nicht so blöd tatsächlich.
Genau, was halt bei mir dann noch so mit reinspielt, wäre halt so die Frage, ob man nicht, also vielleicht nicht genau das Gleiche, aber doch jemanden, der auch so eine Mentorrolle übernehmen kann und der so ein bisschen Playmaking übernehmen kann, aber in erster Linie wahrscheinlich jemand ist, der von der Bank kommt halt als Guard. Ob man da nicht auch jemanden bekommt, der nicht 18 Millionen verdient und für den man nicht einen, also ich finde Taurean Prince hat jetzt zwar ein paar schwierige Jahre hinter sich, aber eigentlich finde ich den nicht schlecht. Ich glaube auch, dass der in einem guten Team irgendwann schon eine Rolle spielen kann. Und ich würde ihn schon deswegen, vielleicht ist es übertrieben, ihn als Asset zu sehen, aber ich würde ihn jetzt nicht, sagen wir, als irgendwie negativen Spieler ansehen, weil ich glaube, so der Typ Wing, der einen Dreier trifft, der körperlich einigermaßen stark ist, auch wenn er kein toller Verteidiger ist, ist ja jetzt schon eigentlich was man tendenziell haben möchte. Mhm. Plus ein Zweitrunden-Pick. Also im Endeffekt hat man halt zwei Assets abgegeben. Und meine Frage wäre halt, ob es nicht möglich wäre, wenn man eigentlich ja in erster Linie einfach einen Mentor auf den Guard-Positionen haben will, ob man den nicht auch günstiger bekommt. So, aber grundsätzlich, dass man so einen Mentor haben will, das finde ich vollkommen legitim.
Na gut, sie hätten auch einfach Kyle Lowry signen können.
Das ist wahrscheinlich ein bisschen teuer. Vielleicht hätten sie auch JJ Barea signen können, weißt du?
Ja, das stimmt, aber da ist Rubio vielleicht noch ein bisschen aktiver als
Barea. Ja, klar, das war jetzt auch ein extremes Beispiel.
Okay, ja. Nee, aber also ich...
Jason Terry.
Genau. Nein, ich kann den Gedankengang auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde aber irgendwie ist vielleicht auch ein Zweitrunden-Pick auch gar nicht... Ist doch vielleicht auch da, um genau sowas zu machen. Und Prince, also ja, ich war auch, als er zum Beispiel zu den Nets kam, dachte ich auch eigentlich ganz, also gute Idee und so. Es hat irgendwie nicht so funktioniert und er hat, glaube ich, die letzten, was habe ich gelesen, die letzten 3 von 5 Jahren hat er, glaube ich, 38,5% von draußen getroffen. Also ist jetzt nicht schlecht, aber es hat irgendwie, also es fehlt halt doch, also dieses, die Idee, Prince sieht immer noch besser aus als die Realität, glaube ich, so in letzter Zeit. Und dann, ob das jetzt.
Das ist fair, ja.
Also kann immer noch gut funktionieren. Ich meine, wer weiß, wie gesagt, Tapetenwechsel, Freunde, Tapetenwechsel. Aber ich kann verstehen, dass die Cavs das so gemacht haben. Und ich finde es auch okay. Und dann, wie gesagt, wenn man immer von Asset Second Rounder spricht, dann ist es vielleicht auch mal da, einfach dafür da, sowas, genau sowas zu machen. Wäre so meine Interpretation.
Na gut.
Der Sachlage. Für die Wolves, ganz kurz, macht Sinn. Eben Prince, du als großer Fan, als großer Torian Prince Fan.
Ja, also ich finde, er passt theoretisch schon nicht schlecht ins Team. Also wie gesagt, also du hast es schon richtig gesagt, die Theorie bei Torian Prince ist vielleicht manchmal ein bisschen besser als die Praxis, aber in der Theorie passt er da ganz okay rein. Und sie sparen halt Geld, also weil er, glaube ich, über 5 Millionen weniger verdient. Und da die Timberwolves für ein nicht gutes Team schon ganz schön viel Geld ausgeben, ist das, glaube ich, halt nicht schlecht, wenn man da ein bisschen was einsparen kann, weil es potenziell halt ein kleines bisschen mehr Flexibilität ermöglicht. Also von daher finde ich es für die Wolves eigentlich einen sehr guten Deal.
Ja, auf jeden Fall.
Und sie haben Assets bekommen, ich weiß.
Assets.
Magst du nicht, aber ich finde es gut.
Ich finde es auch nicht schlecht. Das ist schon okay, aber... Ja, aber die Assets sind ja auch da, um sie dann irgendwann in Reales irgendwie einzutauschen.
In alternde spanische Schönlinge.
Mit unglaublich hohem Basketball-IQ.
Ja, und unglaublich schönen Augen.
Und unglaublich schönen Augen. Hilft ja vielleicht auch. Vielleicht gibt es Evan Mobley die Sicherheit, die er braucht.
Das bringt endlich wieder Flair nach Cleveland.
Eben. Will vielleicht doch mal jemand in Urlaub dahin.
Ja. Okay, ja. Nächster Trade.
Nächster Trade. Wie glücklich bist du, dass die Hornets jetzt endlich ihren Center haben?
Unglaublich glücklich.
Ja. Plumlee.
Ja, the tiniest little plum.
ganz kurz, ist er einer, der jetzt für dich, also er ist jetzt natürlich nicht die 1A-Lösung und vielleicht auch nicht der letzte Deal in die Richtung, den die Hornets irgendwie abschließen, aber ist es für dich mal ein guter Schritt?
Es ist nicht schlimm. sie haben ja auch noch, wenn ich es richtig im Kopf habe, dazu den Pick bekommen, mit dem sie dann JT Thor gedraftet haben, der ja auch irgendwie von einigen auch in der ersten Runde gesehen worden wäre. Sie haben ihn jetzt, glaube ich, an 37, wenn ich es richtig im Kopf habe, gedraftet. Das kann man dann ja auch so ein bisschen in Kombination sehen, weil sie den halt auch aus Detroit bekommen haben. Ja, ich glaube, Es ist jetzt nicht die Traumlösung, aber es ist halt erstmal, da Cody Zeller ja wahrscheinlich nicht gehalten wird, bis Mark Biombo weg ist, erfüllt es erstmal ein Need und ich hoffe trotzdem, dass sie langfristig da auch noch eine etwas bessere Lösung finden. Mal gucken. Also bei Plumlee, was hat der nochmal für einen Deal? Der verdient ja auch ziemlich viel Geld, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Ja, warte. Ja, wobei, 25 Millionen hat er unterschrieben.
Genau. Und er hat aber in der Saison nach dieser ist sein Gehalt nur noch zur Hälfte garantiert, also dann für 4,3 Millionen. Also, ja. Nee, es passt dann schon. Gerade wenn sie mit ihm vielleicht dauerhaft mehr als Backup planen, finde ich es okay. Also, ich glaube, er ist nicht der Typ, der jetzt unbedingt Starting Center sein muss, aber er ist halt solide, glaube ich. Und, ich bin mal gespannt, wie sie das weiterhin lösen. Aber erstmal, also der Deal an sich ist natürlich in Ordnung.
Ja, ich glaube, das ist halt auch so das Ding. Wir haben ja drüber gesprochen. Sie haben keine Tiefe auf der Center-Position im Endeffekt. Das war halt so ein großes Loch. Und dann zu sagen, ich meine, erstmal quasi den Backup zu holen, den du sollten alle Stricke reißen, auch schon ein bisschen mehr Spielzeit geben kannst, übergangsweise, ist sicherlich nicht die blödeste Idee. Und sie haben, glaube ich, auch noch einen Second Rounder dazu bekommen. Also von daher, denke ich, ist es schon ein Zwischenschritt, klassischer Zwischenschritt, aber finde ich jetzt kein dummer, im Gegenteil.
Ja.
Dann lass uns doch mal zum Draft kommen, weil ich meine, das hätte ja eigentlich so ein bisschen so die Hauptgeschichte sein sollen, ne? Junge Talente. Genau.
Die ganzen anderen Trades, die es so gab, die haben ja sowieso auch, es ging alles um Draftpicks, ne?
Ja, genau, also da und ja, wie gesagt, Jahre der harten Arbeit.
Und jetzt, wobei, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Da sind sogar echte Spieler ja involviert. Landry Shamet zu den Suns.
Ach stimmt, den habe ich vergessen. Ja, stimmt, den habe ich.
Javon Carter und den Erstrunden-Pick. Nummer 29, der dann Dayron Sharpe wurde.
Ja. Macht irgendwie für beide Seiten so ein bisschen Sinn, oder? Ich meine, weil du wenn du, also klar, einerseits denkst du, ja, Shamet abgeben, aber Shamet hätte, glaube ich, ist momentan noch relativ günstig, du musst ihn demnächst verlängern und die Nets sind schon relativ teuer. Das heißt im Endeffekt, ja, was, also sind sie dann, verlieren sie ihn nächstes Jahr, glaube ich, ohne Gegenwert oder bekommen sie jetzt halt mit Javon Carter, haben sie jetzt einen bekommen, der jetzt halt nicht der große Creator ist. Ich glaube, deswegen auch so ein bisschen seinen Platz an Cameron Payne verloren hatte und der aber halt Offball gut spielen kann, der so ein bisschen defensiven Druck geben kann und damit halt eigentlich auch so ein bisschen so in dieses Netzteam gar nicht so schlecht reinpasst, weil ja, ich meine, Defense, auch wenn der Champion zeitweise seine Probleme hatte mit der Defense der Nets, aber Defense nicht ihr ganz großes Steckenpferd ist.
Ja, gerade so Point of Attack, da kann er ihnen, glaube ich, weiterhelfen, wenn sie wirklich mit ihm planen, ja.
Ja, also und von daher, glaube ich, ist es gar nicht schlecht. Und ich meine, was man auch sagen muss, sein Schuhgame, er spielt ja gerne mit zwei verschiedenen Schuhen und nachdem Kyrie ja jetzt mal mit seinem neuen Signature-Schuh anscheinend nicht so ganz zufrieden ist, weiß nicht, hast du mitbekommen?
Ja, habe ich gesehen. Ja. Fand ich lustig.
Ja, fand ich auch. Das ist, glaube ich, der einzige Moment, in dem Ole Freaks sich für Schuhe interessiert. So wird die Basketballspieler spazieren tragen.
Ja.
Und natürlich, wenn es regnet, dann zieht er auch welche an. Aber sonst, ja. Nein, aber ja, und aus Suns-Sicht macht es natürlich irgendwie auch Sinn. Also einen Backup-Shooting Guard, der seinen Wurf treffen kann, der solide verteidigt, oder? Ist eigentlich so ein bisschen, also dass halt noch ein Pick obendrauf gewandert ist, okay, aber im Endeffekt.
Ja, der Pick hat mich ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Also weil Shamet jetzt ja über die letzten Jahre, also solide war, aber jetzt auch nicht unbedingt Bäume ausgerissen hat, aber an sich kann man schon so machen. Ich glaube, Shamet passt halt ziemlich gut ins Team, wenn das Team so zusammenbleibt, wie wir es jetzt zuletzt gesehen haben. Und das ist halt überhaupt nicht garantiert, ne? Also da, weil halt beide Point Guards, die bei den Suns vor Javon Carter in der Hackordnung standen, sind halt Free Agents oder beziehungsweise haben eine Option in Chris Paul. Und da hat man ja irgendwie über die letzten Tage dann auch immer alle möglichen verschiedenen Sachen gelesen, wie es dann jetzt da weitergeht. Aber für mich signalisiert das schon mehr oder weniger, dass man in Phoenix eigentlich davon ausgeht, dass man beide in irgendeiner Form halten wird und dass es dann so weitergeht und dass Shamet dann halt ein bisschen Backcourt-Tiefe bringt, einen weiteren Scorer von der Bank, der, glaube ich, das haben wir ja also in den Finals gesehen und lag jetzt auch nicht nur daran, dass es halt dann auch ein, zwei Ausfälle gab, sondern das war einfach ein Need, den sie hatten. Und ich glaube, deswegen so erstmal, der Spielertyp ergibt schon Sinn. Wenn man hier jetzt die Assets-Schablone anlegt, haben die Nets den Deal natürlich trotzdem eher gewonnen, einfach wegen dem zusätzlichen Erstrunden-Pick. Aber und also mal schauen, was aus Daron Sharp wird. Aber den Spielertypen konnte Phoenix schon gebrauchen.
Ja, würde ich auch sagen. Und damit wirklich zum Draft jetzt.
Na gut.
Oder hast du keine Lust, über den Draft zu reden? Dann können wir auch Schluss machen.
Ein bisschen über den Draft reden.
Ja. Also im Endeffekt, wenn man so vor allem die ersten drei Positionen angeht, gab es nicht die großen Überraschungen. Also alles, was so durchgesickert war über die letzten Wochen, hat sich im Endeffekt bewahrheitet. Also abgesehen davon, dass die Pistons sich große Gedanken gemacht haben, ob sie wirklich Cade Cunningham ziehen sollten.
Sie haben genauso viel nachgedacht wie Bradley Beal
über seine Zukunft? Ja, ich glaube, Bradley Beal denkt schon sehr, sehr viel über seine Zukunft nach. Also ich glaube, da hätten sie schon sehr, sehr viel denken müssen.
Ja, stimmt.
Ja, auf jeden Fall, genau. Dann Jalen Green an 2 nach Houston. Evan Mobley an 3 nach Cleveland. Und dann, wir haben ja immer davon gesagt, es ist ein Four-Player, also nicht ein Four-Player-Draft, aber die ersten vier sind eigentlich ziemlich, ziemlich fix. Haben viele gedacht, haben auch wir gedacht am Mittwoch noch. Dann aber nicht Jalen Suggs, sondern Scotty Barnes. And he's going to Toronto. Das wiederum überrascht so ein bisschen, oder?
Eine kleine Surprise für euch, Freunde.
Richtig.
Korrekt. Ja, ich meine, also das hatte ja, ich glaube, Jonathan Givony auch in den Tagen zuvor irgendwie immer mal so wieder anklingen lassen, dass man in Toronto wohl nicht davon überzeugt ist, dass es ein Vier-Player-Draft ist, sondern dass es da potenziell auch noch jemanden gibt, der nach oben stoßen könnte. Und das war dann Barnes. Also den hatte er da auch als Kandidaten genannt. Mich hat es im Endeffekt trotzdem überrascht, weil also auch bei allem, was ich mir jetzt selber an Informationen über die Spieler, die da so zur Verfügung standen, besorgt habe. Weil ich vor allem auch dachte, Suggs ist ja eigentlich jemand, der vom Fit her in Toronto direkt ziemlich gut aufgehoben wäre, einfach wegen der
Genau.
Ich meine, wir haben ja gerade erst auch am Mittwoch drüber gesprochen, aber wo man halt denken würde, der hätte ja eigentlich sofort die Kyle Lowry-Rolle so ein bisschen einnehmen können, der hätte neben Van Vliet gepasst. Bei Barnes ich finde ihn als Spieler auch total interessant. Ich kann mir auch vorstellen, dass der langfristig irgendwie seine Nische findet, aber da ist halt noch viel mehr Arbeit vonnöten, weil der halt offensiv bisher eigentlich fast nur gezeigt hat, okay, Playmaking funktioniert gut, also für seine Größe. Ist jemand, der da halt relativ viel facilitaten kann. Er kann in Transition scoren, aber dann wird es halt irgendwann ein bisschen holprig, weil er keinen guten Wurf hat und das ist noch nett formuliert. Also es ist nicht nur so, dass der eigentlich sauber aussieht und nicht reinfällt, sondern der Wurf sieht einfach auch nicht sauber aus, sondern er muss irgendwie eigentlich fast general überholt werden. Und das ist sicherlich möglich, aber es ist viel Arbeit und das ist dann schon eine große Wette, die man eingeht, auch auf den eigenen Development Staff. Und ich meine, die Raptors haben das über die letzten Jahre ja schon mehrfach hinbekommen, nicht zuletzt auch mit Pascal Siakam, aber auch mit OG Anunoby, der auch nicht als Edelschütze, glaube ich, auf die Welt kam, sondern der da schon noch relativ
nicht viel... Nicht wie wir beiden, ne?
Genau. Der da schon relativ viel halt Arbeit noch investiert hat und der auch Resultate gesehen hat. Aber ich glaube, Barnes ist selbst für die Verhältnisse nochmal ein relativ großes Projekt. Ja. Ist dazu natürlich ein super interessanter, starker Verteidiger. Ich glaube, wenn man... Also ich weiß nicht genau, was dieser Pick jetzt für die Zukunft von Pascal Siakam bedeutet, aber...
Das ist die große Frage, ja.
Die Vorstellung Barnes und Anunoby so defensiv ist, glaube ich, schon relativ, relativ zornig. Das kann, glaube ich, relativ viel Schaden anrichten, aber dennoch insgesamt eher ein überraschender Pick. Deswegen bin ich auch dort jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht, weil also man hat ja über die letzten Tage auch öfter mal lesen und hören können, dass Siakam schon auch mal angeboten wird, also dass es da die Möglichkeit gibt, dass er getradet wird. Ich weiß nicht, denkst du, dieser Pick deutet eher darauf hin, Siakam ist vielleicht on the move in nächster Zeit oder denkst du, sie planen eher mit ihm? Ich finde das irgendwie noch gar nicht so leicht herauszulesen.
Also die Idee kam mir. Ich finde es auch nicht so einfach, aber es war tatsächlich, ich dachte auch so, okay, vom Spielertyp eher, also vor allem, wenn du sagst, der Wurf funktioniert halt überhaupt nicht, es ist jetzt keiner, den du dann auf den Flügel stellst im Normalfall, weil dann wird es schon eng. Zumal ja jetzt Siakam zwar seinen Wurf verbessert hat, aber er jetzt auch kein tödlicher Schütze ist. Ich meine, hast du vorher kurz geredet, hast du ja auch gesagt, so ein bisschen dass so dieser Draymond Green-Vergleich bei Scottie Barnes kommt natürlich nicht auf dem Niveau, aber dass du dann überlegst, dass du die beiden auf den großen Positionen dann spielen lässt, zum Beispiel, ist natürlich durchaus eine Möglichkeit, aber ich habe schon so ein bisschen, so natürlich würde ich, war bei mir der Gedanke, okay, jetzt dann Barnes auf der 4, aber Siakam dann, wie funktioniert das? Hast du noch Anunoby dazu? Ist es dann vielleicht sogar so ein Indikator, dass die Raptors so Richtung so nicht ganz harten Rebuild gehen, aber schon sehr, sehr verjüngen wollen? Da finde ich dann wiederum interessant, ich meine, du hast ja auch am Mittwoch gesagt, dass Jonathan Kuminga so diese Verbindung zu Masai Ujiri hat, dass die Warriors dann an 7 Kuminga gepickt haben. Nicht, dass da jetzt vorher Absprachen gab, aber Kuminga ist ja jetzt einer, der, bei dem wir auch gesagt haben, dass er noch, ja, dass da noch durchaus Arbeit zu tun ist und dass da eher halt die Upside das große Ding ist bei ihm. Und jetzt ist es dann, vielleicht wäre es sinnvoll, beziehungsweise gibt es dann Ideen, dass dann Kuminga Richtung Toronto geht und Siakam Richtung Golden State. Das ist ja auch, also eine Idee, die schon länger mal, die doch du schon mal irgendwie dargelegt hast. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man zumindest jetzt noch offener ist, vielleicht Siakam irgendwo anders hinzuschicken und dann eben schaut, wer da so zur Verfügung steht noch. Und dann, ja.
Ja, also wahrscheinlich wird es nicht in einem Deal für Ben Simmons sein, auch wenn man über die letzten Tage lesen konnte, was die Sixers so sich da vorstellen. Am besten All-Star, 4 Picks und 3 Pick-Swaps für Ben Simmons. Ich glaube, das wird funktionieren. Das haut ja bestimmt aber auch dann mit Siakam hin.
Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe dann auch die Reaktionen drauf, aber weißt du, probieren würde ich es auch. Also du fängst halt, ich meine, das ist ja genauso wie wenn du irgendwo handelst und eigentlich spreche ich da jetzt nicht aus Erfahrung, weil ich bin unfassbar schlecht im Handeln. Also wie viel kostet das? 50 Euro, okay. Aber
eine Million.
Eine, genau. Aber im Grunde, wenn du gehst natürlich so hoch wie möglich rein, dass du am Ende irgendwann da an dem Punkt ankommst, der eigentlich im Optimalfall dein Optimum ist, aber zumindest mal, dass du einen gewissen Mindestgegenwert bekommst. Und ja, es klingt schon sehr, sehr viel bei allem, was sie, also auch, was sie aus San Antonio gern gehabt hätten. Und das ist aber so ein Ding, also ich meine, ich glaube, Zach Harper hat ja irgendwie berichtet, dass die Raptors bei Ben Simmons relativ, also dass sie unter den 3 Teams sind, die momentan irgendwie ganz vorne stehen. Das könnte ich mir jetzt auch, ich meine, wenn du jetzt jemanden draftest, der nicht
Sam Amick, oder?
Ja, Sam Amick, Entschuldigung. keiner von beiden wird es jemals mitbekommen, aber trotzdem. Aber die beiden, also der Barnes-Pick, da passt der Simmons eigentlich auch nicht so gut rein dann, oder? Ich meine, wenn du zwei Wurfprojekte hast, also von daher vielleicht.
Aber ich meine, die Sixers wollen ja sowieso alle Assets, die andere Teams haben, deswegen müsste Barnes ja sofort drin sein. Also das funktioniert ja sonst nicht.
Ja, das stimmt. Nee, aber es hat dann doch irgendwie gefühlt, der Pick könnte so ein paar Implikationen haben auf die Gemengenlage innerhalb der Liga. Und wie gesagt, ich bin gespannt, was die Raptors jetzt machen. Also, weil jemanden, der auf der einen Seite schon relativ gut ist, wie mitbringt, aber der halt auch noch auf der anderen Seite ein klares Projekt irgendwie ist.
Ja, kann irgendwie in viele Richtungen gehen. Ja. Dafür haben sie, also die Magic meiner Meinung nach zu doppelten Gewinnern gemacht und da haben die Warriors dann auch noch mitgespielt, weil sie Kuminga statt Franz Wagner gepickt haben. Ich dachte halt wirklich, es wird Wagner, aber stattdessen hat Orlando zwei Spieler in der Lottery gezogen, die, glaube ich, ihnen halt sofort weiterhelfen und die da wunderbar reinpassen. Und wann kann man das schon mal über Orlando sagen? Also bei Sarks ist zwar auch der Wurf noch so ein bisschen Fragezeichen, inwieweit er den konstant bekommt.
Also perfekt sonst, nach Orlando.
Ja, genau, sonst könnte er da auch nicht hingehen, aber einfach mal jemanden, der wirklich vom Perimeter aus Star-Potenzial mitbringt, das ist ja was ihnen echt schon ewig gefehlt hat. Und Wagner ist dazu, also Wagner und Sarks sind beide defensiv richtig stark, wenn man dann über die nächsten Jahre dort irgendwie ein Team aus Sarks, Fultz, Jonathan Isaac, Wagner und Center X, vielleicht Wagner 2, Mo Wagner könnte dort ja auch verlängern. Wenn man das so zusammenbaut, das wird halt offensiv, glaube ich, schon interessant, wie sie das dann so zusammenbasteln, aber defensiv ist da halt schon echt viel Potenzial vorhanden. Und ich glaube, also hätte ich jetzt gestern nicht gedacht, weil ich dachte gestern, okay, Orlando ist wahrscheinlich dann mal wieder so ein Team, was so doppelt in die Röhre schaut, einfach weil es die Magic sind. Aber stattdessen finde ich, das ist halt, also natürlich, die Top 3 haben sicherlich im Endeffekt am besten abgeschnitten, aber die Magic haben, finde ich, auch richtig, richtig gut abgeschnitten. Also auf jeden Fall für mich so auf den ersten Blick einer der Gewinner von der ganzen Geschichte.
Ja, also gerade, wie gesagt, wenn du einen Spieler bekommst, den eigentlich alle oder die meisten irgendwie außerhalb deiner Reichweite eingeschätzt hatten und der dann noch dazu irgendwie was vieles mitbringt, was dir gefehlt hat. Ich bin dann nur, weil wenn du sagst, der Wurf kommt und geht so ein bisschen, der Fit dann mit Fultz im Backcourt, muss man natürlich sehen, glaube ich, das ist dann, also nicht, dass es nicht funktioniert, aber das ist vielleicht noch so irgendwie so ein kleines Fragezeichen. Also sie haben ja Cole Anthony letztes Jahr gedraftet, aber vielleicht ist Cole Anthony auch eine gute Mikrowelle von der Bank, ich weiß es nicht. Sonst,
wenn ja, ich meine, sie haben auch noch RJ Hampton und also klar, muss man irgendwie mal ein bisschen schauen, aber ich glaube, Sags kommt da rein und sticht sofort heraus. Also einfach, weil er so viel mitbringt und er wird auch sofort derjenige, also die drei Guards, die sie da vorher hatten, das sind alles ja nicht die Typen Franchise-Player, sondern das sind alles irgendwie hoffentlich irgendwann gute NBA-Spieler, aber da ist jetzt nicht unbedingt jemand dabei, wo man sagen muss, um den bauen wir unser Team auf. Und ich glaube, Sags kann so jemand sein.
Ja.
Und deswegen ist das also hier in dem Fall so Best Player Available, Best Talent Available und dann passt es auch noch meiner Meinung nach echt gut ins Team. Also von daher.
Ja.
Saubere Sache.
Ja, das würde ich auch sagen. Franz Wagner, wie gesagt, sowieso auch, sind ja alle eigentlich relativ begeistert von ihm. Und so dieses, ja, also sowohl was heute angeht, als auch was die Zukunft dann angeht, dass er da gut reinpassen kann. Und wie gesagt, wäre ja witzig, wenn tatsächlich dann Moritz Wagner dann auch noch verlängern würde in Orlando. Und die Brüder zusammenspielen. Warriors finde ich halt interessant. Also beziehungsweise OKC an 7 mit Josh Giddey, an 6, Entschuldigung, Josh Giddey.
Auch überraschend, weil eher Reach, dachte man.
Ja. Ja gut, OKC, wie gesagt, OKC ist ja auch, also ich glaube, man kann es Thunder auch durch Reach ersetzen mittlerweile. Also es ist, glaube ich.
Und sie haben wieder einen gottverdammten Trade gemacht, indem sie zukünftige Draftpicks dazu bekommen haben, um einen jetzigen abzugeben. Sie sind schon irgendwie krass. Sie können auch nicht aus ihrer Haut. Genau wie Woj, der schon 6 Stunden, bevor sein eigener Sender mit so einem verdammten Broadcast anfängt, den Broadcast torpediert und die ersten 3 Picks durchfunkt.
Das ist stark. Da wird das
Sam Ego, Presti und Woj sind Brüder im Geiste.
Ja, da wird das Ego schnell zum dritten Bein, ne?
ja, korrekt.
Aber ja, wie gesagt, ich finde die Warriors-Pick-Kombination finde ich relativ interessant, weil, also ich meine, also Kuminga eben, wie gesagt, an 7 und dann an 14 Moses Moody. Kuminga eben dieses Projekt, das eben hast du ja auch am Mittwoch schon gesagt, wenn sie ihn picken sollten, dass du dann damit Interesse wecken könntest bei anderen Teams, so aufgrund dieser berühmten Upside. Und dass du, wie gesagt, damit eben noch einen größeren Trade dann später einfüllen kannst. Und Moody, zwar noch relativ jung, ich glaube auch 19, aber halt schon auf vielen Ebenen, was man so liest, durchaus einer, der dir sofort helfen kann. Also guter Defender, 3&D, Flügel, Wingspan. Anscheinend auch, ich habe irgendwie bei The Athletic einen Text von Kyle Tucker gelesen, der mit Eric Musselman, seinem College-Coach, gesprochen hat. Also sehr vom Kopf her sehr ready, sehr fokussiert. Hat schon eben unter Musselman, der selber NBA-Coach war, sehr, sehr viel schon mitbekommen, so von dieser NBA-Approach, hohen IQ, sehr, sehr schönen Wurf. Sam Vecenie hat ihn zum Beispiel, glaube ich, an 7. Also das wäre jetzt dann zum Beispiel einer der zwei Jungs, den sie aber direkt, der ihnen theoretisch direkt weiterhelfen könnte, zumindest vom Potenzial her, was dann am Ende, sagt man ja oft über Rookies, könnten direkt weiterhelfen und dann dauert es 5 Jahre. Aber so dieses zweigleisige Fahren von der Warriors finde ich eigentlich ganz interessant.
Ja, also ich glaube, wenn sie beide Picks behalten, dann hat für mich der zweite den ersten so ein kleines bisschen gerettet. Also durch den zweiten kann man sich den ersten leisten.
Ja.
Durch jemanden, der dir sofort weiterhilft, kannst du dir quasi Geduld bei dem anderen leisten.
Auch das, ja, auf jeden Fall.
Deswegen, insofern finde ich es okay. Ich glaube, für das Team wird nächste Saison Moody höchstwahrscheinlich eine größere Rolle spielen als Kuminga. Aber wer weiß. So bei den Warriors gehe ich trotzdem immer noch davon aus, sie laden auch ein bisschen Assets auf, sozusagen mit dem,
genau,
mit dem Blick auf potenzielle Trade-Forderungen, die in den nächsten Wochen noch eintrudeln könnten von dem und dem. Und wer weiß, dann ist Kuminga vielleicht einfach auch ein Stück weit wertvoller. Aber ich habe noch eine wichtige Frage für dich. Warum?
Muss.
Also würdest du Eric Musselman mit Muschelmann oder mit Muskelmann übersetzen? Was findest du besser in dem Fall?
Also da ich ja zwischenzeitlich 2 Wochen am Atlantik verbracht habe und jeden Tag wenn ich zum Strand gelaufen bin, an einem Seafood-Restaurant vorbeigelaufen bin, auf jeden Fall Muschelmann.
Ja, ja, wenn ich irgendwann eine Bar aufmache, nenne ich die, glaube ich, auch Muschelmann.
Ja.
Wenn das nicht Erwins Eck. Also das könnte auch passieren. Kindheitstraum.
Weißt du? Ja, ja. Ja, hoffentlich erfüllt er sich. Ich meine, mit dem Podcast Millionen, wir sind nicht mehr weit davon entfernt eigentlich, oder?
Eben. Es geht mit großen Schritten in die Richtung.
Ja, auf jeden Fall. Noch 3 Wochen und dann ist es soweit.
Genau.
3,5 vielleicht, 3,5. Ja. Aber also du bist auch bei Muschelmann eher und nicht bei Muskelmann.
Ja, Muschelmann.
Ja, finde ich auch. Ist irgendwie, ist lyrischer.
Ja.
Sonst irgendwie, war noch irgendwas, was dich jetzt, ich meine, wir kommen natürlich gleich noch zu den Bulls, klar, aber hat dich sonst noch irgendwas, was dich beeindruckt, Fragen zurückgelassen hat?
Ich fand die Raketen ganz interessant, dass sie, da sie ja nicht Mobley gepickt haben und dann dachten, können wir ja später trotzdem noch einen Big Man holen, dass sie halt hochgetradet haben, um Şengün zu bekommen. Ich bin mal gespannt, weil der dort, glaube ich, also er kann vielleicht ja auch auf der 4 dann neben Wood spielen und so. Ich glaube, das ist dann offensiv, kann da nächste Saison schon ein bisschen was Spannendes entstehen. Das ist so ein bisschen die Frage, wer in dem Team wirklich Playmaking übernehmen kann, aber mit Kevin Porter Jr., mit Jalen Green, mit Şengün, mit Christian Wood, hast du schon offensiv einiges an Firepower. Also ich bin mal sehr gespannt, was Steve Silas da zusammenbaut. Und sie haben also ja dazu
John Wall gar nichts mehr zu, oder was?
Ich hatte tatsächlich kurz vergessen, mal gucken, wie es mit John Wall weitergeht, sagen wir es mal so. Ich glaube jetzt nicht, dass er der Spieler der Zukunft dort ist. Aber sie haben jetzt einige Spieler der Zukunft. Sie haben ja auch noch Usman Garuba gedraftet, der dann wiederum total über Defense kommt. Also ich finde, ich weiß noch nicht, wie das alles zusammenpassen wird, aber sie haben auf jeden Fall jetzt mal wieder einiges an Bausteinen, die man irgendwie formen kann. Ich glaube, in dieser Saison kann Silas dann vielleicht auch ein bisschen mehr von seiner eigenen Idee dort implementieren, was letzte Saison, glaube ich, verdammt schwierig war, wo du halt irgendwie mit einer Vorstellung in die Saison gehst und diese Vorstellung relativ schnell torpediert wirst und dann hast du Ausfälle galore und musst irgendwie permanent dir was Neues überlegen. Ja. Jetzt sind die Ansätze zumindest für interessanten Offensivbasketball, glaube ich, gegeben. Defensiv, wie gesagt, schauen wir mal. Aber
La Défense könnte schwierig werden, aber ja, auf jeden Fall. Fand ich auch ganz interessant, eben auch so ein Punkt, dass sie hochgetradet haben und es war so witzig, ich habe mir die Rapid Reaction von John Hollinger durchgelesen und also so ab Position, ich weiß gar nicht, 5, 6, 7 oder so, bis Şengün gedraftet wurde, war immer so, weil da stand immer so, wen er gedraftet hätte und ich glaube in 8 von 10 Fällen war ja Şengün. Immer. Also, kann ich nicht verstehen. Aber immer wieder geschrieben, warum haben die den nicht gedraftet? Warum die nicht? Und warum die nicht? Und dann irgendwann die Rockets, Endgeil. So. Ja, sonst, die zweite Runde ist noch interessant geworden, fand ich jetzt dann tatsächlich mit dem Bus. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe nicht die Zeit mehr, oder beziehungsweise ich hatte auch, kann ich ehrlich sein, ich hatte auch irgendwie nicht die Lust mehr, jetzt irgendwie 100 Draft-Profile durchzulesen, weil das war dann einfach so, ne? Das ist dann doch zeitintensiv. Aber jetzt habe ich mich natürlich mal kurz mit Ayo Dosunmu beschäftigt. Oder Ayo Dosunmu. Wie gesagt, Chicago-born, im College in Illinois gewesen und könnte solide sein, finde ich. Also hat eine ziemlich gute College-Karriere hingelegt. 3 Jahre eben da gewesen, sich stetig verbessert. Im letzten Jahr 20 Punkte aufgelegt bei knapp 50% aus dem Feld. Ich mache das echt schön, das ist jetzt gerade alles so ein bisschen. 6,3 Rebounds und 5,3 Assists. Und schnell, explosiv, kann kreieren, kann verteidigen. Wurf, so ein kleines Fragezeichen laut Sam Vecini. Und die Bewegung ist auch nicht so ganz optimal. Also der Ball geht auch so ein bisschen, also ist dann nicht nur kurz oder lang, sondern auch mal rechts oder links. Das heißt, da ist auch so ein bisschen so ein, ja, da gehen die Augen gleich hoch, ne? Aber das ist nicht ganz optimal. Aber hat auf jeden Fall Illinois auch deutlich gesteigert. Also waren dann Nummer 1 der Midwest Region und ist anscheinend sehr, sehr, ja, fokussiert. Lernt sehr viel. Also es wurde sehr viel da, oder sehr gerne, ist sehr bereitwillig, nimmt viel auf, schaut seine Schwächen an, geht da irgendwie sehr klar gegen vor. Also ich finde den Pick eigentlich ganz interessant. Also ich finde ganz, es klingt ganz cool, weil du eben auch einen Guard hast, also der beide, also auch noch interessant ist ein Guard quasi, der beide Guard-Positionen so ein bisschen spielen kann. Da sind sie auch wirklich so ein bisschen dünn, jetzt gerade auch mit Coby White, der noch verletzt ist. Und es ist so ein bisschen rundum, so wenn so Bulls Twitter hätten ein paar gern irgendwie andere Picks gehabt. Ich habe jetzt gerade die Namen vergessen, natürlich. Hätte ich mir auch aufschreiben können, dann wäre dieses Malheur nicht passiert, aber gut. Aber was ich jetzt so von ihm gesehen, gelesen, gehört habe, ich habe auch noch so ein Interview mit ihm angeschaut, also sieht irgendwie, also finde ich nicht schlecht vom Ding.
Je suis optimistic. Ich kann absolut nichts zu ihm sagen.
Ich weiß aber nicht, ich wollte auch nur ganz kurz über die Bulls sprechen.
Das dachte ich mir. Ich habe tatsächlich noch kein Studium zum Celtics-Pick durchgeführt, das wird dann irgendwann später kommen. Was ich noch erwähnenswert finde, sonst so auch aus der ersten Runde, ist, dass die Spurs an 12 Josh Primo picken, den manche gar nicht in der ersten Runde hatten, hat mich schon sehr überrascht. Also da scheint man sich schon sehr sicher zu sein, dass der weiterhilft. Und ich meine, sie haben ja über die Jahre einen guten Track Record, aber häufig halt auch durch Picks eigentlich eher so in der hinteren ersten Runde. Das ist jetzt halt mal Lottery. Ich bin mal sehr gespannt, wie der sich entwickelt. Also weil es ja wirklich sehr überraschend war, dass die Pelicans an 17 Trey Murphy bekommen haben, ist, glaube ich, ziemlich positiv zu werten. Also auch gerade, da hatten wir auch unter der Woche noch drüber gesprochen, was dieser Trade mit Memphis für sie bedeuten kann, wen sie da vielleicht noch kriegen können. Und ich glaube, das ist so vom Spielertypen, also auch so potenzieller 3-and-D-Wing, absolut nicht schlecht, den da zu kriegen. Dass die Sixers an 28 Jaden Springer bekommen haben, ist, glaube ich, auch potenziell ein Stil. Genau wie die Nets an 27 mit Cam Thomas. Aber jetzt schauen wir mal, weil letztendlich wissen wir ja, und ich glaube, da sind gerade die Sixers auch ein gutes Stichwort, alles, was jetzt passiert ist, ist ja ein reines Vorgeplänkel für die nächsten Wochen, die unfassbar wild werden.
So ist es. So ist es. Eine Frage vielleicht noch ganz kurz. Kings, Davion Mitchell, noch ein Guard zu Halliburton und Fox.
Und Hield noch.
Sinnvoll, weil sehr guter Verteidiger und Defense jetzt nicht zwingend der Aspekt des Spiels war, der in Sacramento wirklich große Beachtung gefunden hat in letzter Saison.
Das kann man vorsichtig so ausdrücken, ja.
Oder irgendwie so ein bisschen diesen Aspekt zu groß gemacht und deshalb eigentlich so einen gewissen Stau verursacht auf zwei Positionen.
Nö, ich finde es okay. Also weil ich jetzt auch nicht mehr der Meinung bin, dass man zwingend bei diesem Konstrukt, es müssen zwei Guards sein und dann kommen Wings. Also ich finde...
Aber von der Länge also her, meinst du, es ginge also, zum Beispiel, dass die drei zusammenspielen? Also jetzt halt Fox.
Vielleicht. Nicht unbedingt zusammen starten, aber vielleicht kommt dann Mitchell relativ schnell rein. Und ich meine, Halliburton war ja letzte Saison auch Six-Man und hat da eine ganz gute Rolle gespielt. Und der ist ja etwas größer, das heißt, den kann man potenziell dann auch mal hochsliden. Und ich meine, man hat ja über die letzten Jahre echt vermehrt auch gute Drei-Guard-Lineups gesehen. Und ich glaube, da jemanden reinzuholen, der wirklich auch mal vor allem defensiv seine Kohle verdient, schadet da sicherlich nicht. Ich denke, dass die Kings trotzdem wahrscheinlich auch noch ein, zwei weitere Transaktionen durchführen könnten. Also Hield wird, schätze ich mal, irgendwo landen. Wenn es jetzt nicht die Lakers sind, sind es vielleicht die Sixers. Ich meine, mit denen wird er auch schon seit 2 Jahren in Verbindung gebracht. Vielleicht passiert da was, aber erstmal, wenn man davon überzeugt war, dass das zu dem Zeitpunkt der beste Spieler war, dann finde ich es voll okay. Also dann würde ich mich jetzt auch nicht davon abschrecken lassen, dass ich schon 2 gute Guards habe, weil mehrere gute Guards schaden nicht.
Das stimmt auf jeden Fall. Und wie gesagt, er bringt ja einen Aspekt mit, der ihm bis jetzt irgendwie gefehlt hat. Und ja,
sonst. Sie haben ihn halt hochgepickt, ne?
Aber ja, es war natürlich auch ein bisschen blöd, weil sie wurden ja viel mit Franz Wagner in Verbindung gebracht und sie haben einen neuen gepickt, ne? Und dass halt dann eben die Magic einen Platz vorher irgendwie dazwischen gegrätscht sind. Weil sonst hätte natürlich, Wagner hätte natürlich als eben auch guter Defender, aber auf dem Flügel hätte natürlich vielleicht ein bisschen mehr, also auf den ersten Blick vielleicht einfach ein bisschen mehr Sinn ergeben.
Ja.
Aber so, klar, also dann, da hat der Magische, hat er halt zwischengefunkt.
Hat er neu gezaubert.
Hat er neu gezaubert, so sieht's aus. Und wir zaubern jetzt raus, oder?
Ja.
Übel. Gut, aber dann machen wir auch einfach schnell Schluss. Freunde, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Und wie gesagt, was heißt wie gesagt? Ich habe es noch gar nicht gesagt. Wie sonst immer gesagt, kurzer Hinweis natürlich noch. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt und es gern tun würdet, könnt ihr das gerne tun auf Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne auch eine Rezension bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, Google Podcasts. Folgt uns auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook und schaut eventuell, schaut auch gerne mal bei unserer Patreon-Seite vorbei. Und jetzt schauen wir mal, was so passiert. Es ging los. Der Lakers-Trade, der Westbrook-Trade war der Anfang. Der Draft ist durch. Und jetzt Silly Season. Wir schauen, was passiert. Bis dahin. Genießt euren Tag.
Schauen, wie oft wir uns noch melden in der Zwischenzeit.
Mal schauen, wie oft wir uns noch melden können. Genau, wie lange Ole noch dabei ist, wie ich es dann mache. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Bis dahin. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Genießt natürlich auch euer Wochenende. Und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.